Ich begrüße euch herzlich zum zweiten Abend dieses Vierabends-Programms zu Grundfragen emanzipatorischer Politik. Wir haben am ersten Abend zum Thema gearbeitet, uns unterhalten, was ist denn eigentlich das Problem, welcher Art ist die Krise, in der wir uns heute befinden, und dieser zweite Abend nun beschäftigt sich mit dem Thema, was wären denn die Lösungen, was wären gesamtgesellschaftliche Lösungen, die auf diese Krisen eine angemessene Antwort geben und uns helfen würden, aus der Krisenhaftigkeit herauszufinden, aus einer Krisenhaftigkeit, die ja auch immer bedrohlicher wird, die immer mehr Bereiche der Erde umfasst, bis hin eben zu Klimaveränderungen, die gravierende Folgen für alle Leute auf diesem Planeten haben könnten. Und da gibt es ja eine Reihe von Konzepten. Es gibt Begriffe wie Sozialismus beispielsweise, mit dem die Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung während vieler Jahre dieses alternative Konzept bezeichnet hat. Kommunismus ist ein anderer Begriff, der teilweise in gleicher Art gebraucht wurde, teilweise auch in Abgrenzung. Es gibt aber auch Ansätze, die weniger von einem Gesamtkonzept ausgehen, sondern eher von Rechten, Menschenrechten, die universell begründet sind und Gültigkeit haben sollten. Und wenn man das ernst nimmt, kommt man auch zum Schluss, dass wir eigentlich eine andere Gesellschaftsordnung brauchen. Es gibt Fragen, wie denn solche Gesamtentwürfe zusammenhängen mit unserem Alltagsleben. Es gibt Fragen, wie wir denn überhaupt zu solchen Lösungen kommen. Das ist der Themenbogen des heutigen Abends. Ich möchte kurz sagen, welche Stichworte dazu fallen werden. Noch einmal die Frage, was ist denn die wesentliche Kritik dessen, was wir heute erleben als Gesellschaft des Kapitalistischen. Noch einmal kurz die Thematik aufnehmen, mehr Produkt- und Investitionsfunktion und die entsprechende tiefe Krise, in der diese Investitionsfunktion sich heute befindet. Und dann die Thematik von heute anschließen. Beginnen möchte ich damit, dass ich euch eine These erläutere, dass eigentlich der Ansturm auf die Bastille täglich stattfindet. Die Bastille, das war ja das Startsignal der Französischen Revolution 1789. Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli war das Startsignal. Bastille war das Gefängnis, in dem die Leute einsaßen, eben auch viele politischen Gefangenen, die damals befreit wurden. Und diese Auseinandersetzung, dieser Sturm oder dieses Anstürmen gegen herrschende Verhältnisse ist nicht etwas, das es nur hier und da mal gibt, sondern auch in unserer heutigen Gesellschaft etwas sehr Alltägliches. Dem möchte ich nachgehen, und daraus stellt sich dann auch die Frage, wie dieses Anstürmen, dieses Tägliche produktiv wird und nicht in der Vereinzelung versandet und in der Vereinzelung unterdrückt bleibt. Dann einige wichtige Konturen einer anderen gesellschaftlichen Formation. Da das Stichwort die Befreiung ins Stoffliche, da werde ich euch sagen, was ich darunter verstehe. Stichwort Sozialismus und Stichwort Service Public. Und als Abschluss dieses ersten Referates noch ein Bezug zur Tragödie des Stalinismus, also des Versuches im letzten Jahrhundert eben zu einer alternativen Gesellschaft zu kommen. Und das ist ja offenbar und zwar gründlich gescheitert. Kritik des Kapitalistischen, noch einmal eine kurze Replik auf den ersten Abend. Ich habe damals betont, das erste Wesentliche ist, dass im Kapitalistischen, also in einer Gesellschaft, in der die Verwertung des Kapitals, das Alltägliche jeden Moment immer wieder im ökonomischen in der Verwertungsspur bleibende, ich produziere, damit ich nachher die Dinge verkaufen kann und eben mit Gewinn, das ist so die Hauptausrichtung des Wirtschaftlichen, und das Wirtschaftliche klammert die Gesellschaft ein, das ist bestimmend für die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und diese Art, monetär zu denken, alles auf den Gewinn auszurichten, das führt eben zu einer grundlegenden Trennung vom eigentlich Stofflichen, also worum es eigentlich gehen würde, Nahrung beispielsweise, auf eine gesunde Nahrung für Menschen produzieren, und zwar möglichst für alle. Das ist die stoffliche Seite. Die monetäre ist, ich produziere Geld für den Markt und will Gewinn erzielen. Und es ist mir eigentlich Wurst, wenn dieses Stoffliche, diese Nahrung vielleicht nicht so besonders gesund ist. Hauptsache, die Leute kaufen sie, es ist sogar gut. Wenn sie dann noch süchtig werden, dann müssen sie meine Produkte ständig wieder nachladen. Oder das ist die beste, aus kapitalistischer Sicht das Beste, was es geben kann. Aus stofflicher Sicht ist es das Schlimmste. Menschen abhängig machen von Dingen wie zum Beispiel Zucker, die eigentlich dann auch schädlich sind. Verdinglichung der Menschen zu einer Ware, das ist die zweite wesentliche Kritik. Menschen werden in dieser Gesellschaft auch zur Ware gemacht. Die Menschen müssen ihre Ware, ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zu Markte tragen, und damit sie überhaupt existieren können, damit sie ein Einkommen können und ihr Leben, Einkommen erzielen können und ihr Leben bestreiten können. Und das ist ein Zwang, nicht für alle, aber selbst in reichen Gesellschaften wie der schweizerischen ist das für 80% der Menschen alltäglicher Zwang. Vielleicht sogar noch mehr. Also das ist der grosse Teil der Bevölkerung steht in diesem Druck. Und das lohnt sich nur, das wird nur gemacht, weil die Menschen mehr produzieren, als sie kosten. Der Lohn ist geringer als das, was die Leute dann produzieren an Dienstleistungen und an Gütern. Sonst würde niemand Menschen anstellen, wenn das nicht so wäre. Hier entsteht das, was wir dann nachher als gesellschaftliches Mehrprodukt bezeichnen, ist die wesentliche Quelle im Kapitalismus, ist genau dieser Prozess. Das Nächste, was wir gesagt haben, ist, dass in dieser Gesellschaft das Ökonomische aus der Gesellschaft wie heraustritt. Darüber haben wir auch kontrovers diskutiert. Ich werde dann betonen noch einmal heute, warum mir das so wichtig ist. Das Produzieren von Dienstleistungen und Gütern wird nicht eingebettet in ein zum Beispiel demokratisches Herausfinden, was wir denn produzieren wollen und warum und in welcher Qualität. Das gibt es zwar auch, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder Schule, aber in den Bereichen, in denen sich leicht und gut Gewinne erzielen lassen, wird das aussortiert und in eine ökonomische Sphäre gesogen, die nach diktatorischen Prinzipien funktioniert. Und dieses Aussondern des Wirtschaftlichen, das gibt es erst, seit es den Kapitalismus gibt. Eine weitere Kritik betrifft die chronische Marginalisierung der Mehrheit dessen, was getan wird in der Gesellschaft, bezüglich Arbeitsstunden. Ist insgesamt eine Mehrzahl der Arbeitsstunden, die aufgewendet werden, auch heute oder heute vielleicht sogar mehr als früher, ist das Kümmern, das sich Kümmern um andere Menschen, sei es um Kinder, sei es um pflegebedürftige Erwachsene, sei es unter Erwachsenen, das Gespräch am Abend mit der Lebenspartnerin, dem Lebenspartner über die Schwierigkeiten, die ich am Arbeitsplatz hatte, um überhaupt das zu verarbeiten. Alle diese Dinge, die fasst man zusammen unter dem Begriff Care-Arbeit. Und die Summe der Stunden, die wir für diese Arbeit, für diese Tätigkeiten aufbringen, ist größer als die Summe, die für alle Erwerbsarbeit aufgebracht wird. Aber das ist im Kapitalismus eine Marginalie, eine Randgeschichte. Das wird irgendwie noch gemacht, häufig dann, oder eben nicht häufig, sondern heute überall, verbunden mit einer Diskriminierung, Genderdiskriminierung, Diskriminierung von Frauen, die überwiegend diese Tätigkeit verantworten und ausüben, dafür dann diskriminiert werden. Das ist zum Beispiel nicht rentenbildend. Wenn Frauen in ihrer Biografie vor allem Care-Arbeit machen, haben sie als Lohn dafür dann noch eine miserable Rente. Also so geht die Gesellschaft mit diesem ganz wichtigen Teil des Alltäglichen um. Dann die permanente Vergewaltigung des Stofflichen. Damit meine ich, das habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das Stoffliche nicht nur getrennt wird vom Monetären, sondern es wird auch ständig gegen seine eigene Charakteristik gebürstet. Oder man beutet zum Beispiel Erdöl aus ohne Ende und trägt dann das Kohlendioxid in die Atmosphäre. Und das kümmert zunächst nicht. Man muss unglaubliche Anstrengungen unternehmen, um das irgendwie wieder in den Griff zu bekommen, und man bekommt es nicht in den Griff. Das ist dieses Vergewaltigung des Stofflichen. Vergewaltigung des Stofflichen heißt auch beispielsweise, dass man medizinische Güter produziert, Pharmazeutika, also Medikamente, die den Menschen schaden oder ambivalent sind. Also man ist ständig im Kriegsfuß mit dem, was das Stoffliche eigentlich verlangen würde. Und letztlich auch eine wichtige Kritikspur, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen und immer weniger zur Ruhe kommen, die alles beschleunigt und noch mehr beschleunigt, die alle Räume und alle Zeiten verdichtet und zusammenpackt und die Menschen bis in die Unerträglichkeiten stresst. Wir haben dann gesagt, warum ist das, warum kommt das denn eigentlich jetzt da immer auch wieder in Krise? Worin liegt denn eigentlich die Charakteristik, die Krisenhaftigkeit dieser Gesellschaft? Das eine ist, das haben wir jetzt schon betont, das weckt natürlich Widerstand, oder? Wenn beispielsweise ein Fluss verschmutzt wird, weil sich die Fabrik nicht darum kümmert, das ist ihr egal, wenn die Abwasser möglichst rasch weg und was danach passiert, ist ihr egal, weckt das auch Widerstand der Leute, die an diesem Fluss wohnen. AKWs, wenn die Unfälle haben, dann ist das bedrohlich für die Menschen, dann versuchen sie sich dagegen zu wehren. Leute, die ausgebeutet werden, versuchen dagegen anzukämpfen, schließen sich in Gewerkschaften zusammen, streiken. Also das weckt immer wieder Widerstand. Das ist sicher ein Krisenmotor. Es gibt aber darüber hinaus ein Krisenmotor, der quasi dem System selber eingeschrieben ist. Und das versteht man am besten über diese Frage der Investitionsfunktion, was ihr hier seht, unten Basisproduktion, links unten, was die Menschen produzieren, um dann rechts unten den grundlegenden Konsum abzudecken, den wir brauchen, um leben zu können. Und in Gesellschaften seit der landwirtschaftlichen Revolution können Gesellschaften mehr erzeugen, als sie konsumieren, regelmäßig, konstant mehr erzeugen. Und dieses Mehrprodukt, das Gelbe hier, das wird eben dann verwendet, einerseits um den Konsum herrschender Schichten zu befriedigen, andererseits um die Herrschenden, damit die Herrschenden ihre Herrschaft sichern können, Armeen finanzieren und so weiter. Und drittens, und das wäre die orange Sache hier, um eben zu investieren, also ökonomische Tätigkeiten zu ermöglichen, Fabriken zu bauen, Leute auszubilden, bessere Maschinen zu bauen, Computersoftware zu schreiben und so weiter. Das wären dann alles Investitionen, die zurückfließen in die Produktion des Mehrproduktes und auch der Basisproduktion. Und die Art, wie diese Investitionsfunktion in einer Gesellschaft ausgebildet ist, sagt sehr viel aus über die Art, wie die Gesellschaft funktioniert. Und wenn diese Investitionsfunktion gestört ist, wird das die gesamte Gesellschaft rasch erschüttern. Und in einer solchen Erschütterung stehen wir heute. Wir sind mit einer tiefen Krise der kapitalistischen Investitionsfunktion konfrontiert. Wir haben das mal auf den Punkt gebracht und gesagt, die Gesellschaften sind heute viel zu reich geworden für den Kapitalismus. Und das trifft es ziemlich genau. Wir sind mit einer massiven Überakkumulation von Mehrwert, von Mehrprodukt konfrontiert. Es gibt viel zu viel Gelder, die von den Herrschenden und den großen Konzernen im Wesentlichen akkumuliert werden und die nicht mehr vernünftig eingesetzt werden können, vernünftig im Sinne einer kapitalistischen Verwertung. Und also nicht einmal mehr Waffenproduktion und solche Geschichten findet man genügend Möglichkeiten, um dieses Geld sinnvoll zu investieren. Das zeigt sich darin, dass die Profitquote in den letzten 30, 40 Jahren gestiegen ist, der Anteil der Gewinne an Bruttoinlandsprodukt, an den jährlichen Wirtschaftsleistungen ist gestiegen. Damit müssten eigentlich auch die Investitionen steigen, sonst bekommen wir ein Problem, weil dann gibt es eine große Lücke, dann gibt es Geld, das nicht mehr irgendwie sinnvoll verwendet wird und genau das ist seit 40 Jahren der Fall. Die Quote der Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten ist leicht gesunken, die Quote der Gewinne ist gestiegen. Das Geld, das da frei wird, nicht sinnvoll genutzt werden kann, das geht in die Finanzmärkte und beginnt zerstörerisch zu wirken. Und mit dem sind wir seit Jahren konfrontiert. 2007, 2008 hat das eine riesige Krise ausgelöst. Und was haben die Bürgerlichen gemacht, die Herrschenden? Sie haben noch mehr Geld nachgeschossen, damit die Banken liquid bleiben, damit es keine Bereinigung gibt und viel Geld eben vernichtet würde. Das hätte alles sehr bedroht. Also hat man noch mehr Geld hineingestopft, um das irgendwie aufzufangen. Und das wissen alle heute, wenn ihr in den Artikeln, auch in der NZZ zum Beispiel, lest über Krise, dann wird immer wieder diskutiert, ja, wie kommen wir aus dieser Falle raus, dass wir immer mehr Geld in die Wirtschaft pumpen. Falle, die enorm groß ist, dieses Geld bringt keine Zinsen mehr, es sind Negativzinsen, das ist eigentlich für den Kapitalismus eine absolute Perversion. Das ist, strählt den Kapitalismus gegen seinen Grundstrom, dass es sich nicht mehr lohnt zu investieren, man bekommt kein Geld mehr zurück, das ist eine fürchterliche Krise und früher oder später wird uns das auch wieder massiv auf den Kopf fallen. Das hat damit zu tun, dass eben die, also in aller plakativ gesagt, Die Wirtschaft hat eigentlich alle Fabriken, die man vollautomatisieren kann, mittlerweile vollautomatisiert. Also kann man nicht mehr in Automatisierung investieren. Das ist plakativ, das ist mir klar, das ist so nicht richtig, aber in der Tendenz stimmt es. Wenn man die ganze Wirtschaft sehr hoch automatisiert hat, dann kann man zwar noch in neue Produkte investieren, aber man kann nicht mehr, und das war historisch wichtig während 200 Jahren, man kann nicht mehr in noch mehr Maschinen und noch bessere Maschinen, das geht nicht mehr. Die Maschinen sind schon fast im Grunde perfekt. Also sie machen alles von alleine. Und das hat einen enormen Anteil weggenommen an möglichen Investitionen. Das ist ein Grund für diese Krise. Ein zweiter Grund ist, dass immer mehr Wirtschaften auf Wissen basiert und nicht mehr auf materiellen Prozessen. Und bei Wissen ist es so, das Computerprogramm ist der Klassiker, wenn ich mit Wissen gearbeitet habe, habe ich ein Ergebnis, zum Beispiel eine Software. Wenn die mal erdacht ist, dann muss ich die nicht mehr produzieren. Ich brauche dann keine Fabrik zur Produktion von Software. Aber ich brauche eine Fabrik zur Produktion von Autos. Die kann man nicht einfach auf den Internetserver stellen und alle können sich ein Auto runterladen. Bei der Software ist, wenn sie fertig ist, stellt man sie auf einen Server und alle können sie runterladen. Es braucht keine wirtschaftliche Tätigkeit mehr in der Produktion. Auch das verklemmt quasi die Investitionsmöglichkeiten fürs Kapital. Und Dritte ist, dass in der Entwicklung Care-Arbeit immer wichtiger wird und Care-Arbeit ist eine Form von Arbeit, die sich praktisch nicht rationalisieren lässt und damit ist sie für das Kapital nur sehr beschränkt interessant. Man kann nicht besser sein als der Konkurrent, man kann nur mehr aus den Leuten herauspressen. Wenn ich ein Altersheim, Pflegeheim habe und ich möchte da mehr Profit erzielen, dann kann ich die Leute mehr plagen, die in meinem Heim arbeiten, aber dann sinkt auch sofort die Qualität der Arbeit, die sie erbringen. Und dann bekomme ich weniger Leute in mein Pflegeheim. Also es ist da sehr beschränkt, was ich an Gewinn erzielen kann und an Rationalisierungen. Und alle diese Faktoren zusammen führen dazu, dass seit rund 30 Jahren wir in dieser Krise stecken, zunehmend. Und es ist interessant, das auf ideologischer Ebene nachzuvollziehen. Noch vor 40 Jahren haben praktisch alle Leute geglaubt, was der damalige SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt hat. Der hat gesagt, die Gewinne von heute, also eigentlich hat er den Linken gesagt, ihr dürft nicht gegen die Gewinne sein, ihr müsst da froh sein, wenn die Unternehmen Gewinne machen. Das war seine Botschaft, weil die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen. Das wird uns übrigens heute noch erzählt, dass das sein ist. Und deshalb müssen wir alle froh sein, wenn die Konzerne viele Gewinne machen. Nur ist das schon längst nicht mehr wahr. Das war bis zu einem gewissen Grade wahr in der Nachkriegszeit. Aber heute müsste man das genau umkehren und sagen, die Gewinne von heute Morgen, weil sich alles noch beschleunigt hat, oder, sind die Spekulationsblasen von heute Mittag, weil eben nicht mehr alles investiert wird, heizt das die Spekulation an und dann sind das die Wirtschaftskrisen von heute Nachmittag. Und es ist das die große gesellschaftliche Krise dann am Abend. Das ist heute die prägende Logik. Und deshalb ist eine zentrale Aufgabe, die Gesellschaften lösen müssen. Sie müssen diesen Reichtum wieder zurückholen in Bereiche, in denen sie für die Gesellschaft von Nutzen sind und nicht die Gesellschaften kaputt machen. Und das ist dann der Schluss vom ersten Abend. Das ist dann der demokratische Imperativ. Es muss uns besser gelingen, die Welt zu gestalten. Wir müssen mehr Gestaltungsmacht gewinnen über die gesellschaftlichen Verhältnisse und wir tun das, indem wir eben diese Investitionsfunktion demokratisieren wollen. Jetzt habe ich schon 20 Minuten geschwatzt und nichts anderes gemacht. Gut, jetzt, aber ich habe vieles vorbereitet von dem, was ich jetzt sage. Wie kann man das nun machen, diese Investitionsfunktion demokratisieren, aus dieser Umklammerung durch das Kapital herauslösen? Wichtig ist zu wissen oder nicht zu denken, dass der Kapitalismus ein großes Monster ist, das ist so mächtig, da können wir gar nichts machen. Viele Leute haben diesen Eindruck. Und deshalb rede ich auch häufig vom Kapitalistischen und nicht vom Kapitalismus. Weil in unserer Gesellschaft ganz viele Dinge geschehen, die eigentlich gegen das Kapitalistische laufen oder außerhalb des Kapitalistischen sind. Und dieser Kampf, also dieses Kapitalistische, muss sich auch in jedem Moment durchsetzen. Das ist nichts, was sich einfach einmal durchgesetzt hat, sondern jeden Tag müssen die Leute wieder zur Arbeit gehen. Wenn sie das verweigern würden, würde das Kapitalistische in einem in einem Moment nicht mehr funktionieren. Wenn nur schon die Informatikleute der Großbanken sagen würden, wir streiken jetzt heute mal, dann würde wohl das gesamte System innerhalb von Stunden in Krise geraten und innerhalb von 2 Tagen wäre alles lahmgelegt. Alles. Oder? Also man muss erreichen, dass die Leute das machen, dass die Leute täglich diese schwierige Sache mitmachen, entweder indem sie das wollen oder indem sie sich gezwungen fühlen oder Kombination von beidem. Und der Widerstand ist ja auch ein alltäglicher. Der Körper ist widerständig, wenn er in Stress gerät. Das ist eine Form von Widerstand gegen diese tägliche kapitalistische Ausbeutung, dieses Ausgesogenwerden. Die Menschen, die in diesen Räderwerken sind, werden ihrer Arbeit entfremdet, gehen nicht gern zur Arbeit. Das hat Charlie Chaplin schon in seinem berühmten Film veranschaulicht. Care-Arbeit, also Pflegearbeit beispielsweise in der Spitex, wenn die unter dem Diktat des Minütele steht, die müssen jede Handreichung in Minutenwerten abrechnen und wenn sie dann länger brauchen, sind sie sofort unter Stress, die Spitex-Angestellten. Das ist auch ein täglicher Kleinkrieg, ein täglicher Kampf. Gerechtigkeitsfrage ebenso, also wir haben Systeme, die eigentlich gerecht sein sollten, die aber ständig unterlaufen werden durch verschiedene wirtschaftliche Macht. Konflikte sind häufig auch Ausdruck dieser täglichen Reibereien mit dem kapitalistischen und natürlich dann die offensichtlichen Kämpfe, wie beispielsweise da G20 in Hamburg, ist das Bild unten in der Mitte, oder die Versuche, Menschen von fernzuhalten mit langen und großen Zäunen, wie Trump gegen Mexiko oder Orban in Ungarn gegen die Flüchtlinge. In der Mitte oben etwas Interessantes, das ist ein Bild von einer Teamsitzung. Wenn Menschen zusammenarbeiten, und das ist in unserer Gesellschaft sehr häufig der Fall, wenn nicht sogar der Regelfall, dann bilden sie etwas, was man auch als Commons bezeichnet. Sie erzeugen ein gemeinsames Gut. Eigentlich ist dieses gemeinsame Gut immer auch im Widerspruch zum kapitalistischen. Wenn ein Team in einer Unternehmung eine neue Software entwickelt, ein neues Konzept für eine Software entwickelt oder ein neues Konzept entwickelt für eine Pumpe oder für ein ein Energiesystem für Häuser oder was immer oder für eine Anlage, die sie bauen oder ein neues Haus konzipieren, was immer, dann erzeugen sie eine gemeinsame Vorstellung, wie sie ein Problem lösen. Und dieser Prozess ist eigentlich etwas Gemeinschaftliches. Es ist nichts, was einer Person aus dem Team gehört. Meistens sind auch alle beteiligt mit ihrem Fachwissen, mit ihrer Kreativität. Und dann muss das ständig wieder enteignet werden. Das wird auch gesetzlich erzwungen. Wenn ihr in einer Unternehmung arbeitet und ihr in einem Team eine total neue, sensationelle Software erfindet, dann gehört das dem Unternehmen. Aber das muss immer wieder, das ist ein ständiger Kampf. Und dieser Kampf äußert sich manchmal auch dann, wenn dann Leute sagen, ja, aber wir wollen das nicht dem Unternehmen geben. Wir gehen raus und machen ein neues Unternehmen. Und das sind so ständige Kriege und Kämpfe, die da ausgefochten werden. Es ist also nicht so, dass das kapitalistisch einfach immer herrscht, sondern es muss täglich, im Gegenteil, es ist täglich bedroht davon, dass die Leute eventuell nicht mehr mitmachen. Diese Commons-Idee, da gibt es eine Definition dazu, das ist ein Konzept, das in den letzten 20 Jahren breit diskutiert worden ist, dass eben Gemeinschaftsgüter eine ganz wichtige Rolle spielen. Definition heißt, Commons sind Gemeingüter, die mittels natürlicher oder hergestellter Ressourcen von einer Gemeinschaft entwickelt und gepflegt werden. Und bis dahin ist das täglicher Alltag, das ist das Häufigste, was geschieht. Und das Zusätzliche und für Nutzerinnen und Nutzer nach gemeinsam festgelegten Regeln verfügbar sind, das wäre das, könnte man sagen, das Natürliche. Wir haben etwas Gemeinsames erfunden, jetzt sollen auch alle davon Nutzen ziehen können. Das muss ständig gebrochen werden, da muss ständig ein Enteignungsprozess hineinspielen. Das habe ich eigentlich schon gesagt. Jetzt der Spiegelbild zu dem, was ich sage, dass es diesen täglichen Kampf gibt, ist auch, dass es für eine Alternative nicht so sehr darum geht, dem Kapitalistischen nun das Sozialistische entgegenzustellen, also der Markt beispielsweise, den Plan. Das ist im Grunde ein Denken, das schon einer Prägung durch das Kapitalistische unterliegt. Wir haben schon diese Vorstellung, die ist eben falsch. die ist nicht tragfähig. Es gäbe ein ökonomisches Prinzip und das kapitalistische sei einfach das Falsche und wir brauchen jetzt das Richtige. Das war lange eine Illusion oder eine falsche Vorstellung, auch in vielen linken Kreisen. Wir brauchen statt den Markt, brauchen wir den Plan und dann ist alles gelöst. Das ist, geht an einer zentralen Geschichte vorbei, nämlich dass der Kapitalismus mit seinem Prinzip die Gesellschaft plattwalzt, oder? Was denn hat bitte das Züchten von Kürbissen zu tun mit dem Pflegen von betagten Menschen? Was hat das Bauen von Motorrädern zu tun mit dem Bauen von Häusern oder mit einer biochemischen Analyse? Das sind total unterschiedliche Tätigkeiten. Ob jemand eine Computersoftware entwickelt oder ob er in einem Spital als Chirurg arbeitet, ist so etwas anderes, dass es verheerend ist, wenn man alles unter das gleiche ökonomische Prinzip stellt, nämlich ich will möglichst viel Gewinn machen. Das ist zerstörerisch. Und wenn wir das aufbrechen wollen im positiven Sinne, dann müssen wir den stofflichen, den eigentlichen Tätigkeiten, den eigentlichen Praxen wieder die müssen wieder zur Geltung kommen. Das ist entscheidend. Und deshalb ist es ganz anders, eine andere Sache, ein Spital nach Nicht-Profit-Kriterien zu führen, eine gesamte Gesundheitsversorgung einzurichten, dass sie möglichst den Leuten zugutekommt, ist etwas anderes als eine Softwaregemeinschaft entwickeln, die möglichst kreativ tätig ist. Im ersten Fall ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass man ganz klare Qualitätskriterien hat und eine hohe Standards entwickelt bezüglich Hygiene beispielsweise und eben doch relativ viele Regeln etabliert. Im zweiten Fall ist es, und im ersten Fall ist es auch wichtig, dass die Beschäftigten auch immer auf gute Art an der Arbeit kollektiv beteiligt sind und miteinander diskutieren. Die Pflegenden mit den Ärztinnen, mit den Angehörigen der Patienten, mit den Patienten selbst immer in einem guten Austausch sind. Im zweiten Fall Software-Community, da kann es sein, dass die Leute über die ganze Welt verstreut sind, an ihren Computern sitzen und aufgrund von gemeinsamen Softwarestrukturen an einer Lösung sitzen und sich vielleicht gar nie sehen. Aber trotzdem eine sehr kluge Geschichte entwickeln und niemand muss irgendeine Regel vorgeben. Oder es wäre sogar falsch, kreativitätstötend, wenn man hier zu viele Regeln vorgeben möchte. Das heißt nicht, dass es dann Standards braucht und so, das ist eine weitere Frage, aber der Prozess der Arbeit ist häufig ein sehr freier und kreativer. Und das ist wichtig, wenn wir eine Alternative wollen, müssen wir dem wieder gerecht werden. Das heißt, wir werden die Dinge wieder in ein gesellschaftliches Gefüge zurückholen. Und es wird so sein, dass beispielsweise Menschen nicht so sehr die Privatleben haben, einen Beruf und dann in einer Unternehmung sind und diesem Diktat des Gewinnes ausgesetzt sind, sondern du entscheidest dich für eine Lebensgestaltung im Bereich der Medizin und der Gesundheitsversorgung und bist in dieser Art mit vielen Menschen verbunden weltweit, die das auch tun und tauschst dich offen aus und das ist deine Szene und dann ist das auch eingebunden in einen demokratischen Prozess, in der die Gesellschaft herausfindet, wie müssen wir das organisieren, damit es möglichst vielen Leuten zugutekommt. In solchen Prozessen steht man dann drin. Und das ist auch heute schon so. Es ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen heute schon eine Praxis, aber sie ist leider nicht die bestimmende, über alles gesehen. Und deshalb reicht es auch nicht aus, wenn nun einzelne Unternehmen, Genossenschaften, Kollektive sagen, wir als Kollektiv und Genossenschaft, wir machen das jetzt so, wir treten aus dem Kapitalistischen aus, wir sind jetzt ein selbstverwalteter Betrieb, wir sind eine Genossenschaft, die nach anderen Kriterien funktioniert und so weiter. Das wird nicht ausreichen, weil das gesamte Gefüge der Gesellschaft das eben doch so einklammert, dass das immer von der Zerstörung bedroht ist. Weil die Unternehmen, es tut mir leid, das ist mein Handy, es ist meine Schuld, ich ignoriere es, weil Unternehmen in Konkurrenz zueinander stehen und weil das effizientere Unternehmen, das mehr aus den Leuten herauspritzt, auf den Märkten gewinnen wird. Und damit zwingen die Bösen, die weniger Bösen, dazu auch böse zu werden. Also das Unternehmen, das am bösesten ist im Sinne, das am besten ausbeutet und das am besten in der Lage ist, seine Kosten zu senken, vielleicht auch auf Kosten der Allgemeinheit, das wird das Rennen gewinnen und die anderen Unternehmen in seinen Bann und in seinen Sog ziehen. Deshalb braucht es auch, und das ist die große Schwierigkeit, deshalb ist das auch nicht, sind wir noch schon, nicht schon lange über den Kapitalismus hinausgekommen, weil wir eben diese gesamte Umklammerung auch auflösen müssen. Und nicht nur das, da kommen wir dann noch darauf zu sprechen, wir haben es dann auch noch mit Macht zu tun, nämlich mit denjenigen, die von diesen Verhältnissen profitieren und diese Verhältnisse mit Machtmitteln schützen. Mit Machtmitteln medialer Art, aber auch mit Machtmitteln Militär, Polizei, wie man das heute in Katalonien wieder erlebt. Was wir also machen müssen, ist, wir müssen die Unternehmen vom Kapitalismus befreien. Das tönt paradox, weil die Unternehmen in dem heutigen Diskurs für sich beanspruchen, sie seien eigentlich der Kapitalismus. Das ist Quatsch. Unternehmen sind nicht das Problem, sondern die Umklammerung der Unternehmen in einem kapitalistischen Gesamtrahmenwerk. Das ist das Problem. Wenn Unternehmen unter anderen Regeln arbeiten können, könnten, zum Teil tun sie das schon, dann sind das sehr sinnvolle Größen und sehr sinnvolle Formen der gesellschaftlichen Organisation. Wir brauchen natürlich auch ein anderes Verständnis von Besitz. Wir brauchen ein Verständnis von Verantwortung und Besitz. Und zwar meine ich jetzt hier nicht den Besitz am eigenen Sofa zu Hause und der Zahnbürste und der eigenen kleinen Bibliothek und dem Laptop, sondern ich spreche von Besitz an Produktionsmitteln, an Gütern, die eben für Machtverhältnisse relevant sind, mit denen ich andere abhängig machen kann. Wenn ich eine Fabrik besitze, kann ich andere Menschen abhängig machen. Wenn ich ein Bett besitze, ist das eher schwierig, oder? Also dieser Besitz meine ich, und dieser Besitz muss in einen Verantwortungszusammenhang gebracht werden. Wenn jeder, der solche Besitzformen hat, ist eigentlich ein Beauftragter, der sinnvoll diesen Besitz nutzen soll im Interesse aller und nicht eine Person, die diesen Besitz nutzen soll zum eigenen Vorteil. Diese Sache müssen wir umkehren. Und das ist zum Teil gar nicht so, da muss man nicht alles verstaatlichen, sondern man muss zum Beispiel nach neuen Formen von Eigentum suchen, die zivilgesellschaftliche Organisationen fördern, außerhalb von Profitorientierung. Das kann schon sehr viel bewirken und man muss vor allem erreichen, dass die profitorientierte Besitzform nicht mehr die dominante ist. Finanzdienste als Service Public, das ist eine sehr, sehr dringende, konkrete Geschichte. Solange wir zulassen, dass Finanzdienste, die in einer Geldwirtschaft absolut zentrale Rolle spielen, die wir nicht einfach abstellen können, die brauchen wir auch noch in einer Übergangsphase mindestens wahrscheinlich von ziemlich langer Dauer, wenn wir aus dem kapitalistischen Dominanz hinausgefunden haben, brauchen wir Finanzdienste, aber das sind Extremdienste, die im Wohl der gesamten Gesellschaft eingesetzt und formiert werden müssen. Wenn das nicht so ist, ist das die einfachste Art, die Gesellschaft abzuzocken. Und genau das geschieht heute in massiver Form. Die letzten 10 Jahre haben gezeigt, in welchem Ausmaße die Finanzmärkte und die Finanzinstitute die Gesellschaften im Griff haben und nicht umgekehrt. Wenn Frau Merkel sagt, das haben wir das letzte Mal diskutiert, wie war der Ausspruch, Frau Merkel sagt, wir müssen die Demokratie an der Marktwirtschaft orientieren, dann heißt das nichts anderes als, die Finanzmärkte muss man bedienen und die Demokratie ist eigentlich abgeschafft, weil man muss dafür sorgen, dass die Finanzmärkte die Standorte wertschätzen und damit wir tiefe Zinsen haben, sonst machen sie uns kaputt und wir haben gar keine Mittel über die Finanzmärkte. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Eine kleine Einladung, dann bei der Vollgeldinitiative Ja zu stimmen, weil die einen wesentlichen Schritt aus dieser Abhängigkeit herausmacht, indem das Geld, das zum Zahlungsverkehr vorgesehen ist, nicht mehr unter Kontrolle der Banken ist. Das ist im Grunde kleine Reform, aber wichtig, um eben die Finanzmärkte in Richtung Service Public zu bewegen. Eine weitere Form, wie man dann Gesellschaften anders organisieren kann, ist, indem man gesellschaftliche Investitionsfonds einrichtet, also Geldfonds, die beispielsweise über Steuererträge oder über Erträge aus Unternehmen finanziert werden. Und dann gibt es demokratisch legitimierte Gremien, die sagen, wie man dieses Geld verwendet. Zum Beispiel könnte man in der Schweiz mit relativ einfachen Mitteln dafür sorgen, dass es in einem Umweltnachhaltigkeitsfonds jedes Jahr 3 Milliarden hat. Und dann gibt es eine Kultur um diese 3 Milliarden. Für welche Projekte werden sie eingesetzt? die möglichst rasch und effektiv helfen, die Gesellschaft ökologisch umzubauen. Das wäre eine mögliche Art, demokratische Kontrolle zu gewinnen über die Investitionsfunktion. Sie wäre zudem sehr transparent, oder? Sie ist nicht verteilt wie heute über hunderte, tausende von Unternehmen, die alleine einzeln entscheiden nach ihren Interessenslagen, sondern sie wäre viel zentraler organisiert, viel transparenter und die Gemeinschaft wüsste, wohin die Reise gehen soll und dann würde man dann kontrollieren, ob das stimmt, ob man korrigieren muss und so weiter und so fort. Noch ein Wort zum Service Public, der ja heute bereits in vielen Gesellschaften etwa zwischen 20 und 30, 35% der Leute umfasst, der Arbeit, der Erwerbsarbeit, also Care-Arbeit nicht bezahlt, ist da nicht eingerechnet, sondern nur bezahlte Arbeit, aber ist heute schon ein wichtiger Wirtschaftssektor, er wird einfach nicht so betrachtet, er wird unter heutigen Bedingungen immer nur als Kostenfaktor betrachtet. Und dem man möglichst, muss man die Steuern senken und der muss möglichst klein sein in der Logik der Mainstream-Ökonomen. Dabei ist das absurd, es ist wirklich total absurd. Es gibt Gesellschaften wie die dänische, die hat konstant einen Anteil von staatlichen Tätigkeiten, die über die Hälfte aller Geldflüsse ausmacht. Also mehr als die Hälfte aller Geldflüsse in Dänemark sind über staatliche, gemeinorientierte, kommunale Werke und Ströme geregelt. Und diese dänische Gesellschaft ist auf den Weltmärkten genauso erfolgreich wie, es ist konkurrenzfähig wie irgendwie ein sehr kapitalistisches Land, wie sagen wir Ungarn oder die USA. Die USA ist einfach erfolgreich, weil sie so mächtig ist, aber nicht, weil sie besonders gut organisiert ist. Und hier ein Beispiel, Dänemark, Gesundheitswesen wendet auf 11,5% des BIP, also der jährlichen Wirtschaftstätigkeit, ist im staatlichen Gesundheitswesen eingefangen, eingebunden. Das ist ein sehr gut organisiertes Gesundheitswesen, über Steuermittel finanziert und vor allem von Kommunen und von übergeordnet organisierten Spitälern getragen. Sehr umfassend, für alte Menschen eine sehr gute Versorgung, viel, viel, viel besser als in der Schweiz beispielsweise. Die Gesundheitskosten sind trotzdem nicht höher, weil die verstanden haben, dass man, wenn man Menschen gut pflegt und ihnen gut schaut, dass man dann viel weniger sogenannte kurative Arbeit hat, nämlich Spitaleintritte beispielsweise, die nicht nötig sind, weil weil niemand richtig abklärt, ob das überhaupt Sinn macht oder ob eine Person besser zu Hause versorgt werden könnte. Also das macht Dänemark viel, viel besser. Die USA haben hingegen eine sehr kapitalistische Art, des Gesundheitswesens zu organisieren, ist anderthalbmal so teuer, ist mit Abstand das teuerste aller Gesundheitswesen auf der ganzen Welt, gemessen am Bruttoinlandprodukt, ist etwa 5% teurer als alle anderen, also ist massiv. Alleine der Unterschied zwischen, wenn die USA ein staatlicheres Gesundheitssystem hätten, ein kollektiveres, ein demokratischeres, könnten sie rund 1000 Milliarden US-Dollar pro Jahr sparen. Das sind 1,6% des Weltbruttoinlandproduktes, also der gesamten Leistungen der Welt, Wirtschaftsleistungen der Welt. Also ein Siebzigstel etwa, oder? Ein Sechzigstel, Siebzigstel. Das ist eine unglaubliche Summe von Geld. Mit dem könnte man so viel gescheite Sachen machen und das wird alles verlocht in Profit und in Desorganisation in den USA.